Kennt ihr folgenden Satz? Menschen ändern sich nie. Hört man ja immer mal wieder, nicht meist so mit leicht enttäuschtem oder auch entrüstetem Tonfall, wenn jemand irgendwie in längst vergessene alte Muster zurückfällt. Mag sein. Ja, Erfahrung legt das nahe, aber Gott kann offenbar doch Menschen sehr stark verändern. Wenn wir das nicht in Betracht ziehen, was sollte dann der Glaube an einen schöpferischen Gott für eine Bedeutung haben? Nicht schöpferisch heißt ja auch, dass er Neues schaffen kann, dass er Dinge verändern kann, auch sozusagen im laufenden Betrieb eingreifen kann. Ich will deshalb heute, um das mal ein bisschen zu illustrieren, den Apostel Paulus ein bisschen genauer anschauen. An einem Punkt seines Lebens, wo er biografisch gesehen, man würde schon sagen, relativ gefestigt war, so altersmäßig. Und doch was erlebt, was man so neudeutsch ein Learning nennen würde. Er hat da doch nochmal mächtig was gelernt fürs Leben. Ich lese aus Apostelgeschichte 9. Da heißt der Paulus noch Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, so nannte man die Christen damals, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf, geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. So eine Situation, wo man irgendwie ein Mensch im Gebet das Gefühl hat, Gott Informationen zu geben. Interessant. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Vielleicht kennt ihr auch eine Person, für die ihr schon seit vielen Jahren betet, dass diese doch auch etwas von dieser Liebe, Geborgenheit und Freude erfahren kann, die der Glaube mit sich bringt, mit der ihr schon x-mal diskutiert habt, wie Damaris mit ihrem Lehrerkollegen, und doch, es rührt sich nichts. Da kann die berühmte, ja schon sprichwörtlich gewordene Bekehrung des Saulus zum Paulus Hoffnung und Trost, aber auch die nötige Nüchternheit schenken, mir weiterhin einigermaßen unverdrossen weiterzubeten. Denn tröstlich an diesem ja eigentlich hoffnungslosen Fall ist erstmal, dass Gott selbst sich dieses Christenverfolgers annimmt. Es ist Gott selbst, es ist Jesus, der sich hier und überall in der Apostelgeschichte als der erweist, der bei allem mehr oder weniger erfolgsversprechenden menschlichen Tun die Fäden zieht. Wenn Gott will, dann hilft dem schlimmsten Christenverfolger alles, Wüten und Schnauben nichts. Da ist er unterschiedslos wie jeder andere Mensch, ein Werkzeug, formbar wie Wachs, das weich wird in Gottes Hand. Also mit anderen Worten, unsere gelegentliche entmutigte Feststellung, der oder die würden sich aber ganz hartnäckig dem Glauben an Gott verschließen, während so ein anderer vielleicht so aufgeschlossen ist für Fragen des Glaubens und auch vermeintlich Fortschritte macht. Für Gott macht das keinen Unterschied. Wenn er jemanden, so wie den Saulus, als sein Werkzeug auswählt, dann gebraucht er ihn zur Erfüllung seines Heilswillens. Ich finde das auch tröstlich zu wissen, Gott ist derjenige, der Missionsgeschichte schreibt. Er ist sozusagen der erste Missionar. Er kennt keine hoffnungslosen Fälle. Und wir, ja, was ist unser Ding dabei? Wir dürfen uns glaubend dran beteiligen. Wir brauchen es nicht zu zwingen. Also die Brechstange ist kein Instrument der Mission Gottes. Erstmal ein entlastender Gedanke. Dazu kommt noch ein anderer, zur Nüchternheit anregender Gedanke. Und der hilft uns realistisch und angemessen mit Menschen umzugehen, die noch diesseits ihrer Hinwendung ihres Lebens zu Christus stehen. An der Biografie des Paulus haben wir ja gutes Anschauungsmaterial, dass er am Anfang Jesus nicht als den erkennt, der er in Wirklichkeit ist, liegt ja nicht an seinem mangelnden religiösen Auffassungsvermögen oder seinem Interesse oder so. Das ist auch keine Frage von Klugheit oder so. Auch nicht keine Charakterfrage. Saulus ist ein religiös, hoch engagierter, theologisch gebildeter Mensch, dem der Gottesglaube ohne Zweifel wichtig ist. Er ist Rabbiner, aber er ist damit noch kein Christ. Ihn treibt eine andere Agenda als die Christen. Er ist in einem anderen Geist unterwegs, könnte man sagen, als beispielsweise die Jünger. Was den Schriftgelehrten Saulus tatsächlich antreibt, beschreibt der Text indirekt, aber doch recht deutlich. Es heißt, er schnaubte mit Drohen und Morden. Wer die Bibel ein bisschen kennt, denkt direkt an eine andere Stelle. Nicht? Geht hier um Inspiration, und zwar dämonische Inspiration. In der Schöpfung, ja, da bläst Gott dem Menschen seinen Geist ein, seinen Atem, ein und dasselbe Wort im Hebräischen. Bei Saulus weht ein anderer Wind. Man spürt förmlich, da ist Druck auf dem Kessel. Das ist nicht nur Atmen, hier wird geschnaubt. Saulus ist von einem anderen Atem inspiriert, einem anderen Geist, der auf Gewalt gegen Andersgläubige, gegen die Christen aus ist. Man merkt deutlich, mit dem Geist Jesu hat sein Geist wenig zu tun. Und folgerichtig ist er auch mit einem Gott im Bunde, der auf der Seite menschlicher Macht operiert. Legitimiert durch öffentliche Schreiben und die Macht religiöser Institutionen, in deren Auftrag er Christen als eine gefährliche Sekte einzudämmen hofft. Wenn Gott aber der Vater Jesu Christi ist, wenn Jesus das Wesen des Vaters im Himmel offenbar wird, wenn in ihm dieses Wesen offenbar wird, dann ist die Situation ja völlig anders zu bewerten. Dann wendet sich hier die Kirche gleichsam gegen sich selbst. Sie verfolgt ihre eigenen Kinder. Wer Christus verfolgt, tastet Gott selbst an. Der Gott Israels ist ja der Vater Jesu Christi. Und wer da nicht durchsieht und nicht die Geister zu unterscheiden vermag, der wird sich nur fassungslos am Kopf kratzen, fragen, sind die eigentlich alle verrückt geworden? Reden alle von Gott, aber bekriegen sich gegenseitig, schlagen sich gar die Köpfe ein. Von außen ist das schwer zu durchschauen. Da fungiert der Ausdruck Gott lediglich als so eine Art Containerbegriff, in dem man mal dieses, mal jenes hineinlegen kann. Aber die unterschiedlichen Interpretationen gehen auf unterschiedliche Inspiration zurück, ein unterschiedlicher Atem, der hier sozusagen eingegeben ist. Die Jünger sind religiös, Saulus auch, aber beide haben einen unterschiedlichen Geist. Saulus Wille zur Macht geht auf die Vernichtung der Christen aus. Religiosität und Gottesglaube ist also kein Kriterium, um Christen von Nichtchristen zu unterscheiden. Und jetzt wird's interessant. Wie begegnet der auf jegliche Anwendung von äußerlicher Macht verzichtende Jesus dem durch die religiöse Institution machtgesteuerten Saulus? Was macht Jesus? Er begegnet ihm durch das Licht der Auferstehung. Kein Dolch, keine Fessel, kein hochoffizieller Erlass. Jesus überrumpelt niemanden. Er zwingt nicht. Und doch hat er seine Mittel und Wege, den Christenverfolger Saulus auf diesen Weg der Freiheit zu führen. Wie Paul Gerhardt in seinem berühmten Lied Befiehl du deine Wege dichtet. Nicht? Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Nicht? Dein Gang ist lauter Licht. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen eintritt, dann wird's hell. Da muss die Dunkelheit weichen. Das ist wie wenn man direkt in die Sonne schaut, im übertragenen Sinne. Nicht in diesem Licht der Sonne, du hast es gerade erleben dürfen als Pianist, ne? Da hat man viele andere Lichtquellen, wo man dann nur drüber lachen kann, nicht, wenn die Sonne kommt. Ich fand neulich so eine alte Taschenlampe bei mir, die waren doch so aus dieser Glühbirnenzeit, das war früher so mein bestes Stück, die war hell, sage ich euch. Aber seitdem es LED-Technik gibt, ist das Schrott, ja, also man nutzt sowas gar nicht mehr. Das Ding hat seine Zeit gehabt, heute gibt's keine Verwendung mehr dafür. Ist aus der Zeit gefallen, würden wir sagen. Und das merkt auch Paulus hier, was er zuvor in seinem Leben für hell gehalten hat, für lichtvoll, für exzellent. Nicht? Das ist seit dieser Vision vor Damaskus total relativiert worden. All diese bisherigen religiösen Vorstellungen, theologische Maßstäbe, hinfällig. Früher fand er das exzellent, heute, wenn man es wörtlich übersetzt, findet er es Exkrement. Ja, er sagt, ich halte das alles um Christi willen für Dunk, steht da. Ja, also für Exkremente. Im Angesicht Gottes in der Gegenwart der liebenden Wahrheit, da relativiert sich alles andere. Auch das Religiöse. Aber es bedarf eben dieser Begegnung, um alles andere als relativ erkennen zu können. So hilft es nichts, dem unbekehrten, mangelnden Willen oder so ein störrisches Wesen vorzuwerfen. Nicht, das ist so ein bisschen wie beim Frosch. Der sitzt an seinem Gartenteich, wir haben eine ganze Menge davon. Nicht? Der findet den, das ist ein ganz bedeutendes Gewässer, glaube ich. Aber wenn er das Meer sehen würde, was würde der denken? Was denkt er von seinem Gartenteich danach? Aber er muss erst das Meer gesehen haben, damit er den Gartenteich relativieren kann. Ich habe das auch immer in Gemeinden erlebt. Nicht? Da kommen Menschen zum Gottesdienst. Man findet die Menschen sympathisch, die Atmosphäre ansprechend. Man genießt die Predigt, die sind auch irgendwie anregend. Aber es bleibt so eine letzte Fremdheit. Nicht immer, wenn irgendwie dieser Jesus kommt, hat man so ein Störgefühl im Ohr. Der passt da nicht rein. Und ich habe den Eindruck, dass an dieser Stelle auch unser System Volkskirche da ein bisschen zur Verwirrung beiträgt. Indem man nämlich suggeriert, dass es so Kirche, das ist ja so ein Kulturding, ne? Da gehörst du per kultureller Zugehörigkeit zu, nicht? Bürgerlich, anständig und dann bist du auch Mitglied einer wertegebundenen Gemeinschaft. Wenn du bejahst, dann giltst du als Christ. Und was den Paulus vom Saulus unterscheidet, das kann man aufgrund dieser Kategorien sehr schwerlich unterscheiden. Da geht es um was anderes. Und den Unterschied wollen wir uns jetzt mal anschauen. Jesus zeigt seine Herrlichkeit vor Damaskus als ein helles Licht, das das bisherige Leben des Saulus im Grunde genommen als relative Dunkelheit erweist. Auch die Highlights, die versinken so langsam. Ja, und in diesem Licht findet Saulus dann das Unechte, das Falsche in seinem Leben plötzlich grell beleuchtet. Er sieht sein Leben sprichwörtlich in neuem Licht. Und er erkennt, dass ihn, den Gottgläubigen, unendlich viel von dem Gott trennt, dem er jetzt hier begegnet. Und über den er so viel weiß und so viel studiert hat und kulturell ja auch total eingebettet da. Er erkennt, dass er in Jesus den Gott verfolgt, dem er doch eigentlich dienen möchte. Also wollen und tun steht hier völlig gegeneinander. Da wird ihm in diesem Moment klar, das ist Gott, der mir hier in Jesus begegnet. Und dann drängen sich so Fragen auf, welchen Gott bzw. welchem Bild vom Gott habe ich hier eigentlich gedient bisher? War das am Ende so ein Fantasieabbild meines eigenen Machtwillens, meiner Herrschsucht? Das ist ja irgendwie auch geil. Ich kann da losziehen, kriege einen Erlass von der Synagoge, religiöse Institution. Ich gehe da hin und sage, du, komm mal mit. Wir herrschen ja ganz gerne als Menschen. Also dieser Wunsch, irgendwie oben auf zu sein, so der Alleschecker und so, ne? Das liegt schon in uns irgendwie. Ja. Und dann da dieser friedliche Gekreuzigte, den ich hier in Form seiner Gemeinde verfolge, das ist schon ein Schock, wenn einen der Glaube zur Abwechslung mal nicht bestätigt, sondern in allem, was man hat und ist, in Frage stellt. Wenn Gott auf einmal nicht mehr nur die Begleitmusik durch die Wellness-Oase ist, sondern wenn die Fundamente richtig anfangen zu schwanken. Und so tut Saulus erstmal das, was nach so einer Erkenntnis naheliegt. Er tut nichts. Er hört auf, etwas zu machen aus sich selber. Er erkennt an, dass er blind für die Wirklichkeit Gottes war und nun erstmal so eine Ahnung von diesem Licht bekommt. Und dann ganz interessant dieser Satz, nicht? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Nicht? Das war der Volltreffer, das war die Granate, die bei ihm einschlägt. Ein Satz aus dem Alten Testament, nicht aus den Davids-Geschichten. David ruft das dem Saul zu in der Höhle von Makpela, als er da quasi übernachtet hat und dann rausgeht und er läuft ihm hinterher mit dem abgeschnittenen Tuch und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also Saulus hat in diesen Geschichten, also jenseits des Grundrauschens so religiöser Tradition, plötzlich eine persönliche Ansprache bekommen. In David sprach jetzt der Davidsohn Jesus zu ihm und macht ihn zu einem Teil dieser Geschichte. So lesen wir Bibel richtig, wenn wir selber zum Teil dieser Geschichte werden. Wenn es nicht mehr um die anderen geht und irgendwelche Charaktere, sondern wenn wir plötzlich merken, wir sind Teil dieser Geschichte, wir sind gemeint. Jenseits von Gebräuchen, von Gewohnheiten, Denkgerüsten ist da plötzlich dieses Du, das mich beim Schlawittchen packt und fragt, hey, wie stehst denn du eigentlich zu mir? Warum kämpfst du gegen mich, obwohl Gott selbst mich zum König und Herrn der Welt designiert hat, wie einst David? Hör doch auf, mich zu verfolgen, mich abzulehnen, mich zu ignorieren oder mich umzudeuten. Das sind ja so unsere Strategien. Sondern folge mir nach. Ich bin der Sohn. Ich gehöre auf die Seite Gottes. Und das ändert für dich alles. Nicht Verfolgung ist angemessenes Verhalten. Ja, sondern was? Nachfolge. Nachfolge statt Verfolgung. Das ist die Grundwirklichkeit der Bekehrung, nicht? Es geht nicht um ein Nachkorrigieren von an sich Richtigem, nicht? Es ist diese 180-Grad-Kehre, nicht? Ich habe das ein oder andere nicht so ganz richtig gesehen, sondern ich muss zugeben, ich war blind. Also es geht nicht um Renovierung, es geht um Sanierung, also Abrissbirne, Neubau an dieser Stelle, Neuschöpfung. Und in diese Stille hinein dann plötzlich steh auf, geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Er wird förmlich aufgerichtet, nicht? Das ist das Wort für Auferstehung. Man wird aufgerichtet. Hier kommt die Gemeinde dann ins Spiel, nicht? Sie ist Werkzeug Gottes, wenn sie Gemeinde ist. Es braucht Menschen wie den Hananias. Was macht den Hananias aus? Er ist erstmal unspektakulär, nicht? Er ist ein hörender Mensch. Er ist offen für das, was Gott ihm zu sagen hat. Die Fülle unserer Aktivitäten und Engagements, ganz zu schweigen von all den Errungenschaften des Medienzeitalters, das lässt einen ja manchmal zweifeln, ob wir überhaupt diese Fähigkeit besitzen, nicht Gott in der Stille noch zu uns sprechen zu lassen. Also der Ananias kann das offenbar, der kann hören. Und er ist auch noch mutig dazu, nicht? Er ist bereit für seinen Glauben an einem Ort und in einer Situation einzutreten, wo ihm das möglicherweise sogar handfeste Nachteile einhandelt, nicht? Aber Gott braucht so mutige Menschen, um ihm bei seiner Mission als Werkzeug zu dienen. Die auch an Stellen und zu Themen reden, wo andere lieber schweigen. Wir haben einen großen Gott, ein bisschen Mut könnten wir uns schon leisten, finde ich. Zuletzt müssen wir noch auf die Vorbehaltlosigkeit des Hananias hinweisen. Saulus ist ja für ihn menschlich gesehen ein Mensch, der ist suspekt, ja, der ist zwielichtig, nicht? Das ist ein Fremder, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Was er über seine Vergangenheit weiß, klingt nicht gerade vertrauenserweckend. Er könnte sagen, Menschen ändern sich nie. Doch wie redet er ihn an? Das finde ich ist schon erstaunlich. Lieber Bruder Saul. Mit dieser Anrede ist die ganze Vergangenheit im Grunde genommen wie weggewischt. Das ist wie ein Absolutionsspruch nach der Beichte. Du bist nun ein anderer Mensch, nicht früher mein Verfolger, jetzt mein Bruder. Deine Vergangenheit samt deiner zwielichtigen Karriere, die zählt jetzt nicht mehr. Du gehörst jetzt zur Gemeinde dazu. Du bist nicht der notorische Verfolger. Wir werden dich auch nicht jede Woche kurz noch dran erinnern, was du noch neulich gemacht hast. Nein, du bist Bruder. Du bist einer von uns, weil Gott dir offen gegenübertritt. Darum empfangen auch wir dich mit offenen Armen. Lieber Bruder Saul, sei willkommen in unserer Gemeinde. Das ist gelebtes Evangelium. Hier geht das bedingungslose Ja Gottes zum Menschen nahtlos in die sozialen Umgangsformen über. Wie anders ist es oft in unseren Gemeinden, nicht? Wir reden von der bedingungslosen Liebe Gottes, aber begegnen anderen, insbesondere Fremden, mit solchen Vorbehalten, als ob es diese Zusage nicht gäbe. Stattdessen stille oder sogar offen vorgetragene Ressentiments und ein Elefantengedächtnis. Du bist einer von uns, verkehrst du in denselben Schichten und Milieus wie wir? Bist du mir ähnlich genug, dass wir zueinander finden können? Ja, dabei sind wir uns vor Gott alle so ähnlich, nicht? Von Natur aus blind für die Welt Gottes, voller Misstrauen gegen alles und jeden, der uns unser eigenes Gottsein streitig macht. Wir wollen ja selber ganz gerne Götter sein, nicht? Und gleichzeitig haben wir diese Sehnsucht nach Leben, merken, wir können es aus uns selbst nicht hervorbringen. Bedürftig, dass uns Menschen Gottes Wirklichkeit bezeugen und uns dadurch seine Welt sichtbar machen. Gott möge das schenken, dass uns das auch wie Schuppen von den Augen fällt und wir im anderen trotz allem Fremden und Befremdlichen immer mehr diesen lieben Bruder oder die liebe Schwester sehen können. Das wäre sicher ein nicht geringeres Wunder als das, was dem Paulus auf der Straße vor Damaskus da widerfahren ist. Amen.